Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Guten Abend und willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem Freitag. Alles zum Trainerwechsel bei den Bayern hat gleich Norbert Lehmann.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Hier sind unsere Themen. Sorge vor dem Megastreik am Montag. Spediteure fordern, Lkw diesen Sonntag ausnahmsweise auf die Straße zu lassen. Ein Land zwischen Russland und Europa. In Georgien verspricht Außenministerin Baerbock, die Annäherung an die EU zu unterstützen. Und Trainerbeben beim FC Bayern. Der Rekordmeister trennt sich von Julian Nagelsmann. Überzogen und verantwortungslos oder ein legitimes Mittel im Tarifstreit um mehr Einkommen? An dem bundesweiten Warnstreik scheiden sich die Geister. Klar ist, Millionen müssen sich am Montag auf einen Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrs einstellen und entsprechend umplanen, umbuchen oder zu Hause bleiben. Profiteure sind die Anbieter von Mietwagen und Fernbussen. Christoph Desterell hat mehr.
Kleiner Vorgeschmack auf den großen Streik. Die Schleusen am Nord-Ostsee-Kanal sind schon mal zu. Zu den Wasserstraßen dann noch die Züge, die Flugzeuge und. Das muss so sein, rechtfertigt sich die Gewerkschaft Verdi.
Ein Arbeitskampf, der keine Wirkung erzielt, ist ein zahnloser Arbeitskampf.
Immerhin, stellvertretend für die Arbeitgeber, deutet die Innenministerin an, noch so ein Montag droht wohl kaum.
Ich bin sicher, dass wir nächste Woche eine gute Einigung für die wertvolle Arbeit unserer Bediensteten im öffentlichen Dienst finden werden.
Ändert nichts am absehbaren Chaos zum Wochenstart. Keine Fernzüge, kaum Regionalverkehr, auch an den Flughäfen allenfalls Notbetrieb. Und dazu die bange Frage, was geht da noch auf den Autobahnen? Sperrungen, etwa am Elbtunnel, wird es schon mal nicht geben, verspricht die Autobahngesellschaft. Doch allein die durch Überlastung drohenden Staus können zum Problem für die Logistikbranche werden. Sie schlägt vor, lass die Laster ausnahmsweise am Sonntag fahren, denn
da geht es um Lebensmittel, da geht es um Mindesthaltbarkeitsdaten, da geht es um Arzneimittel. Und es ist natürlich ganz schwierig, diese Strukturen zu planen, wenn wir nicht wissen, was uns genau am Montag erwartet.
Besondere Maßnahmen findet auch der Verkehrsminister okay.
Wir unterstützen das und haben die Länder auch geraten, dass man keine Kontrollen durchführen sollte am Sonntag.
Erste Indizien, dass es wegen des Streiks eng auf den Straßen wird, massiv gestiegene Anfragen bei den Fernbusanbietern. Die planen schon mit zusätzlichen Bussen. Auch Mietwagen gehen weg wie nichts, trotz Aufschlägen um bis zu 90%. Und dann gibt es ja noch die, die Reisen schon gebucht haben. Für sie gilt, Kunden, deren Bahnreise ausfällt, können entweder ihr Ticket bei einer späteren Fahrt flexibel nutzen, und zwar noch bis zum 4. April, oder den Kaufpreis zurückverlangen. Und auch die Flugtickets kann man umbuchen oder gegen Geld zurückgeben. Bei gebuchten Hotels kommt es auf die jeweiligen Stornobedingungen an. So oder so könnte es am Montag für sehr viele Menschen ziemlich kompliziert werden.
Ja, fragen wir unsere Rechtsexpertin Sarah Tacke. Sarah, wenn Arbeitnehmer wegen des Streiks einfach keine Möglichkeit haben, zu ihrem Job zu kommen, dürfen sie dann zu Hause bleiben?
Arbeitnehmer müssen auch an einem Streiktag pünktlich bei der Arbeit erscheinen. Denn ein Arbeitnehmer trägt immer das sogenannte Wegerisiko. Heißt konkret, als Arbeitnehmer muss ich alles mir Zumutbare unternehmen, um es rechtzeitig zur Arbeit zu schaffen. Also eine Fahrgemeinschaft bilden, aufs Fahrrad umsteigen, unter Umständen sogar ein Taxi nehmen. Ausnahmen wie oder Alternativen wie Homeoffice, Überstunden abbauen, Urlaub beantragen, geht eben nur nach Rücksprache mit dem Chef. Eine Ausnahme gibt es für die Eltern kleiner Kinder, wenn auch die Kita bestreikt wird. Dann können sie unter Umständen das Recht haben, die Kinder zu Hause zu betreuen. Da kommt es aber auf den jeweiligen Arbeitgeber und Arbeitsvertrag an.
Stichwort Kinder und Jugendliche. Müssen die in die Schule, auch wenn kein Bus fährt?
Ganz klar ja, auch Schüler müssen am Montag in der Schule pünktlich sein. Aber erste Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg haben bereits gesagt, wenn die Kinder es nicht rechtzeitig schaffen, dann gibt es da Ausnahmen. Aber da gilt, Eltern und Schüler sind verpflichtet, ihrer Schule Bescheid zu geben. Das heißt, grundsätzlich sollte man, ob nun mit Chef oder Schule, im Gespräch bleiben, damit man gut durch diesen Streik Montag kommt.
Das ist grundsätzlich gut, im Gespräch zu bleiben. Vielen Dank, Sarah Tacke. Wenn Sie wissen wollen, was bei Ihnen am Montag zu erwarten ist, alle Informationen zum Streik nochmal zum Nachlesen in unserer ZDF-Heute-App und auf heute.de. Jetzt zum EU-Gipfel in Brüssel. Dort gab es heute weiter Gezerre um die deutschen Sonderwünsche beim geplanten Aus für Verbrennermotoren in Neuwagen. Unstrittig ist, dass es 2035 für Benziner und Diesel kommen wird. Bundesverkehrsminister Wissing aber pocht darauf, dass Verbrenner, die ausschließlich mit E-Fuels laufen, weiter zugelassen werden. Gesucht wird ein Kompromiss. Seit Tagen gehen Briefe und Vorschläge zwischen EU-Kommission und dem deutschen Verkehrsminister hin und her. Ulf Röller, in Brüssel ist jetzt ein Kompromiss gefunden und der Streit vom Tisch?
Nein, ich glaube leider nicht. Ich glaube, dass die Fronten weiter ziemlich verhärtet sind und dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Kompromiss zu finden. Die Bundesregierung, vor allem die FDP, pocht eben, wie gesagt, auf eine Garantie für E-Fuel-Verbrenner. Und die Kommission sagt, das können wir nicht machen und das will sie auch nicht machen, weil dann muss sie noch mal das komplette Gesetzespaket aufschnüren und dann kämen viele andere mit Sonderwünschen. Was die Kommission jetzt als Kompromissvorschlag vorschlägt, ist eine sogenannte Ehrenerklärung, dass die Kommission sagt, ja, wir sehen für E-Fuel-Verbrenner auch eine Zukunft, aber diese Ehrenerklärung hätte eben keine rechtliche Bindung. Und nun muss man sehen, ob das für die Bundesregierung und für die FDP reicht, ob eben das Wort, das Ehrenwort der Kommission gut genug ist.
Dankeschön für diese Informationen aus Brüssel. Ulf Röller war das. Auch der Ukraine-Krieg war Thema beim Gipfel. Die EU beschloss, der Ukraine innerhalb eines Jahres 1 Million Schuss Artilleriemunition zu liefern. Vor allem im Osten des Landes gehen die Kämpfe unvermindert weiter. Wie in Kupjansk. Die Stadt ist wegen ihrer Lage strategisch wichtig. Russland greift dort wieder massiv an und es besteht die Gefahr, dass die russische Armee Kupjansk zum zweiten Mal erobert. Anne Brühl war dort an der Front.
Es ist die Fahrt durch eine Geisterstadt. Wir sind in Kupjansk. 30.000 Menschen haben hier einmal gelebt. Jetzt sind die meisten geflohen, weil das Leben hier viel zu gefährlich ist.
Im September wurde Kupjansk befreit nach einem halben Jahr russischer Besatzung. Jetzt liegt die Stadt wieder unter heftigem Beschuss. Und die Anwohner sind aufgefordert, Kupjansk zu verlassen, wieder einmal.
Die Behörden bereiten die Evakuierung vor. Es gibt Notfallpläne. Aber im Bus nach Charkiw sind viele Plätze frei. Noch wird keiner zur Umsiedlung gezwungen. Es ist gefährlich. Alle, die bleiben, wissen, dass sie am Morgen vielleicht nicht aufwachen werden. Die Russen stehen nur ein paar Kilometer entfernt. Trotzdem gehen die Menschen auf den Markt, verkaufen das, was ihnen geblieben ist. Überall sehen wir Soldaten, die sich mit Tarnkleidung und Ausrüstung eindecken. Normal, alles normal. Dabei ist nichts normal in Kupjansk. Und trotzdem bleiben vor allem die Älteren. Wohin soll ich fahren? Wer braucht mich mit so einer niedrigen Rente? 2500 Hryvnia. Wo kann ich für dieses Geld leben? Wir denken, dass wir siegen werden. Wir haben nicht vor, unsere Stadt zu verlassen. Die Straße runter stehen sie für Milch an. Wir treffen Tetjana, sie ist 14.
Wie schwer ist es gerade in Kupjansk zu leben?
Schwer, aber wir halten durch. Krieg als Normalzustand, Alltag in Kupjansk.
Auch viele Menschen in der früheren Sowjetrepublik Georgien fürchten russische Aggressionen. Gerade ist Außenministerin Baerbock in Georgien. Die Kaukasusrepublik mit ihren 3,7 Millionen Einwohnern strebt zwar in die EU, steht aber im Schatten des mächtigen Nachbarn Russland. Moskau führte 2008 Krieg gegen das kleine Land und unterstützt seitdem die abgespaltenen Gebiete Abkhazien und Südossetien. Die Außenministerin war auch an der Demarkationslinie dort. Andreas Künast berichtet.
Das Weiße bitte. Ab hier, ab dem Dorf Mukrani, sind keine zivilen Fahrzeuge mehr erlaubt. Keine Ausnahmen für Minister. 20 Minuten noch bis zur sogenannten Verwaltungslinie, hinter der sich gleich der erste russische Stützpunkt verschanzt.
Da ist eine Wiese und in der Wiese drin ist der.
Die Wiese und alles da drüben ist Südossetien, nur anerkannt von Russland, Venezuela, Nicaragua und Syrien. Auch da drüben ist Georgien, sagen der Rest der Welt und Georgien. Ich danke der deutschen Delegation, dass sie die territoriale Integrität unseres Landes so unterstützt. Russlands Besetzung, Russlands Einfluss ist das Thema von Baerbocks Besuch, das Thema Georgiens. Erbittert kämpft das Land seit Wochen um seine Zukunft. Auf der Straße Zehntausende, die den Weg in Richtung EU fortsetzen wollen. Im Parlament die Regierung, die sich mit Händen und Fäusten gegen die dafür nötigen Reformen wehrt. Ein sogenanntes Agentengesetz wie in Russland hätte das Staatsziel EU beinahe zerstört.
Georgien gehört zur EU, die Menschen Georgiens, sie gehören in die EU.
Vertrauen Sie nicht dieser Regierung, das ist die Botschaft, die diese Mitorganisatorinnen der Proteste Baerbock mitgeben. Auf allzu scharfe Kritik an Georgiens Regierung hat Baerbock verzichtet, weil sie keine grundsätzlichen Zweifel an ihrem EU-Kurs hat. Auch wenn das die Opposition hier in Tiflis völlig anders einschätzt. Deutschland sieht, wie Georgien schwankt und sichert dem Land Stabilisierung zu.
Eigentlich sollte der britische König Charles ab Sonntag für 3 Tage nach Frankreich reisen. Doch Präsident Macron hat den Staatsbesuch verschoben, wegen der Massendemonstrationen. Die Proteste gegen Macrons Rentenreform werden immer gewalttätiger. Bei einem landesweiten Aktionstag gestern kam es in mehreren Städten zu Ausschreitungen. Mehr als 400 Polizisten sollen verletzt worden sein. Fast 460 Menschen wurden festgenommen. Wissenschaft als Beruf. Wer das anstrebt, dem drohen künftig wohl noch höhere Hürden. 205.000 wissenschaftliche Mitarbeiter gibt es an den deutschen Hochschulen. Nach der Promotion haben sie derzeit maximal 6 Jahre Zeit, die Voraussetzungen für eine Professur zu erfüllen und damit für eine Festanstellung. Sonst müssen sie gehen. Diese Frist soll jetzt auf 3 Jahre verkürzt werden. Was die Betroffenen davon halten, machten sie heute vor dem zuständigen Ministerium deutlich. Aus Berlin Silvia Blessmann.
Wütend und frustriert ist Barbara Ort. Ihre Doktorandenstelle wird wie bei vielen anderen nicht verlängert. Gemeinsam kämpfen sie für unbefristete Verträge und faire Beschäftigung.
Es ist wichtig, dass es über die Wissenschaft hinaus bekannt wird, wie prekär wir leben, wie schlecht unsere Arbeitsbedingungen sind.
Im Netz finden sich viele, die wie Barbara Ort unter dem Hashtag Ich bin Hanna über prekäre Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft schreiben. Die 32-Jährige hat internationale Beziehungen studiert und promoviert gerade. Wie alle anderen hat sie nur eine Teilzeitstelle, arbeitet dafür aber in der Regel 60 Stunden für die Uni, sagt sie. Der Gesetzesvorschlag für sie ein Schock.
Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich den Beruf wechsle oder ob ich Deutschland verlasse. Für immer. Und das ist natürlich bitter. Mit dem neuen Vorschlag, der jetzt durchgehen würde, gibt es einfach keine Möglichkeit mehr, innerhalb der neuen vorgeschlagenen Befristung von 3 Jahren, sich so weit zu qualifizieren, dass man eine Professur erreichen kann.
Unbefristete Stellen gibt es nur sehr wenige im Wissenschaftsbetrieb. Das frustriert auch Soziologe Jonas Wiedner. Er hat bereits den 3. Zeitvertrag, weiß nicht, wie es danach weitergeht.
Wenn es eine Perspektive für mich gibt, dann außerhalb der Wissenschaft oder im Ausland. Und was mich stört, ist, dass ich sehe, dass es in anderen europäischen Ländern durchaus funktioniert.
Karrierestrukturen im Vergleich zeigen, in Deutschland haben nur 27% eine unbefristete Stelle. In den Niederlanden sind es 63% und in England sogar 74% mit einer sicheren, unbefristeten Stelle. Sie wollen Perspektiven, mehr unbefristete Stellen, längere Vertragszeiten. Dafür bekommen sie viel Unterstützung, auch von verbeamteten Professoren. Wie die Politik darauf reagiert, ist noch unklar.
Sich jedes Jahr 4 Wochen Zeit nehmen für innere Einkehr, Demut, Gemeinschaft und Wohltätigkeit. Auch in Deutschland praktizieren Millionen gläubige Muslime wieder Ramadan. In diesem Fastenmonat verzichten sie von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, unter anderem auf Essen, Trinken und Rauchen. Was das bedeutet, zeigt Peter Böhmer.
Eine lange Schlange vor einem Bäckerladen gestern Abend in Köln. Noch 10 Minuten bis Sonnenuntergang, dann dürfen sie wieder essen, das Fasten brechen, mit dem Brot heim, zu ihren Familien gehen.
Erster Tag ist zwar jetzt aufregend, aber man hat natürlich auch Hunger, die Anstrengung, auch wenn man arbeitet.
Essen ist noch nicht mal das Problem, aber das Trinken. Also man möchte schon gerne trinken.
Gegen 19 Uhr in Düsseldorf beim Verband Islamischer Kulturzentren. Nach dem Gebet warten nach über 14 Stunden Fasten, Speisen und Getränke auf sie. Das erste gemeinsame Mal nach 3 Jahren Corona-Pause.
Zusammensein, das hat gefehlt. Diese Verbundenheit, man hat sich alleine gefühlt.
Jeder war dann halt alleine für sich selber zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das ist eine sehr, sehr schlimme Zeit für alle Leute gewesen.
Der Ramadan ist ein Monat der Besinnung, Frömmigkeit und Gemeinschaft. Die Gläubigen dürfen tagsüber nicht essen und trinken. Ausgenommen sind Schwangere, Kranke, Ältere und Kinder.
Man freut sich natürlich auf das Essen, auf das Gebet, auf die Familie, auf das gemeinsame bisschen. Also es ist mehr, Ramadan ist mehr als nur Hungern.
In diesem Jahr gehen die Gedanken vieler Gläubiger in die türkischen und syrischen Erdbebengebiete. Viele haben dort Verwandte und Freunde verloren.
Bisher sind übrigens 251 Millionen Euro in Deutschland für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gespendet worden. Das meldet heute das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Kein Instagram und Co. mehr nach 22.30 Uhr. Diese Regel gilt künftig für Minderjährige im US-Bundesstaat Utah, und zwar per Gesetz. Die Social-Media-Konten sollen demnach nachts automatisch gesperrt werden. Außerdem müssen die Plattformen Werbung einschränken und den Eltern Zugriff ermöglichen. So wolle man die Psyche der Kinder schützen, heißt es zur Begründung. Weitere US-Staaten planen Ähnliches. Jetzt der sportliche Hammer des Tages. Ja. Der FC Bayern hat Trainer Nagelsmann entlassen.
Überraschend, aber aus Bayern-Sicht wohl nachvollziehbar. Zu viel Ärger mit und um Nagelsmann. Zu viele Schlagzeilen statt schlagende Erfolge in der Liga. Das Top-Team immer noch nicht in konstanter Topform. Nun soll es der neue Trainer Thomas Tuchel richten.
Es ist ein Trainerbeben von europäischem Ausmaß. Was ist kaputt gegangen? Nicht nur der Glaube bei den Verantwortlichen nach der 1:2-Niederlage von München in Leverkusen. Reaktionen.
Sehr turbulent, würde ich sagen. Also die Nachricht kam sehr überraschend.
Was ich sagen kann, ist, dass Julian wirklich ein überragender Trainer ist. Einer der besten, die ich hier hatte.
Zauberfußball zum Bundesliga-Beginn. 6:1 in Frankfurt. In der Champions League 8 Spiele, 8 Siege. Trotzdem, Bayerns Vorstand vermisste zuletzt die Qualität einer Mannschaft, die in ihr steckt. Und sicherlich spielt die Entlassung von Torwarttrainer Tapalovic, Freund von Neuer, eine Rolle. Jetzt übernimmt dann Champions League-Sieger Thomas Tuchel. Vertrag bis 2025. Er soll als Ex-Trainer von Dortmund eben jene Borussia wieder vom Bundesliga-Thron stoßen. Und Julian Nagelsmann? In dieser Saison hat er nur 3 von 37 Spielen verloren. Seine Abfindung wird Bayern einen 2-stelligen Millionenbetrag kosten.
Ja, heute dreht sich alles um die Bayern. Morgen steht das DFB-Team im Rampenlicht. Erstes Länderspiel des Jahres gegen Peru. Und da verspricht Trainer Hansi Flick Leidenschaft und Engagement.
Der Bundestrainer ließ heute offen, ob einer der 6 Neulinge in der Startelf steht. Am ehesten darf BVB-Außenverteidiger Marius Wolf auf einen Einsatz hoffen. Sicher ist, dass Hansi Flick auf eine Doppelspitze setzen wird. Mit dem WM-Lichtblick Niklas Füllkrug und Timo Werner. Nach 5 intensiven Trainingstagen fordert der Chef einen überzeugenden Auftritt.
Wir wollen zeigen, dass die Mannschaft einfach mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Engagement auch das Spiel angeht, dass sie mit Selbstvertrauen auch in das Spiel reingeht. Und ich glaube, das sind die Dinge, die jeder Fan auch sehen möchte, jeder Zuschauer auch sehen möchte.
Das Spiel in Mainz ist ausverkauft und ein erster Stimmungstest nach der WM.
18 Sportarten, 129 deutsche Meistertitel. Das sind die Finals 2023 vom 6. bis 9. Juli. Austragungsorte diesmal Duisburg, Düsseldorf, Kassel und Berlin. ZDF und ARD sind wieder live dabei.
Umfangreiche Berichterstattung im Fernsehen und in verschiedenen Livestreams. Die Finals 2023, ein Multisport-Event im Sommer, das in diesem Jahr schwerpunktmäßig in der Region Rhein-Ruhr stattfindet.
Wir holen den Sport hier ganz nah an die Menschen ran. Ein bisschen eine Mischung aus Sportfest und Volksfest.
Die Zuschauer vor Ort werden sowohl traditionelle Sportarten wie Triathlon und Turnen als auch junge olympische Sportarten wie Breaking und Klettern zu Gesicht bekommen. Noch rund 100 Tage, bis sich Deutschlands beste Athletinnen und Athleten miteinander messen werden.
Na, werden bestimmt 4 tolle Tage im Juli.
Jawohl, danke schön.
Gerne.
Morgen gibt's Aprilwetter mit Gewitter und stürmischem Wind. Die Details hat gleich Christa Orben. Um 10 begrüßt sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Die gesamte Heute-Crew wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.
Musik.
Guten Abend. Da will es doch tatsächlich der Spätwinter noch einmal wissen. Die Temperaturen sinken über das Wochenende hier zum Beispiel in Berlin von knapp 15 auf nur noch um 5 Grad. In der Nacht auf Dienstag ist dann Frost möglich und es besteht die Option auf Schnee. Heute Nacht aber erstmal nicht. Da gibt es schauerartig verstärkten Regen, auch mal ein einzelnes Gewitter. Und es ist meist stark bewölkt. Die Nacht ist aber noch recht mild, 4 bis 8 Grad, aber schon nicht mehr so mild wie die vergangene Nacht. Da hatten wir teils Tiefstwerte von um 12 Grad. Also das war wirklich mild. Morgen erreichen wir meistens noch zweistellige Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad. Nur an der Nordsee und den Berglagen ist es etwas weniger. Und dazu wird es ein Tag, an dem es überall mal alles geben kann. Grauen Himmel, Schauer, dann Auflockerungen, auch einzelne Gewitter. Und es wird sich für uns alle recht rau anfühlen, denn es gibt einen frischen bis starken südwestlichen Wind. Hier in diesen gelben Flächen gibt es verbreitet stürmische Böen. In Gewittern sind auch Sturmböen mit dabei, in Berglagen sogar schwere Sturmböen. Und dieser ungestüme Wind weht dann die Frühlingsluft davon. Am Montag nur noch Höchstwerte zwischen 2 und 8 Grad. Auch die Schneeflocken kommen mit diesem kräftigen Nordwind wieder zurück. Davor am Sonntag noch vergleichsweise mild, mit viel Regen in der Mitte und im Süden. Im Norden ist es dagegen trocken. Tschüss.